Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Montag, der 29. Juli 2024. Wir befinden uns mitten im Hochsommer und ich muss mir das immer wieder sagen und das auch immer wieder für mich ganz stark in die Erinnerung pflanzen, denn der nächste Winter kommt bestimmt und dann schneit's und weht's und das muss man jetzt genießen. Guten Morgen, Andreas. Du bist in einem leichten T-Shirt erschienen, denn es ist nicht gerade kalt draußen.
Nein, das ist es nicht. Deshalb das leichte T-Shirt. Aber wir gehen jetzt nicht näher drauf ein, auf mein Outfit heute. Also, wir haben heute wirklich wieder einen wunderschönen Tag. Um die 27 bis 30 Grad erwarten wir, also aus Sicht eines Herrn Lauterbach, hochgefährliche, nahezu tödliche Temperaturen. Früher nannte man das Sommer. Und ja, es ist wirklich schön warm. Es ist ein leichter Sommerwind, wunderbar. Ich habe gerade gesehen, unser Hund liegt draußen so im Gras und schläft tief und fest. Und ich habe gehört, dass sie sogar geschnarcht hat. So gut geht es ihr gerade. Und der Wind, der streicht dann so durch ihr Fell. Das ist wirklich ein schönes Bild, wenn man das so sehen darf. Der See changiert silbergrau und alles ist gut.
Ja, mehr gibt es nicht zu sagen zum Wetter heute. Hühner sind auch okay, ja. Die Küken spazieren rum. Eins ist besonders schlau, scheint mir, das ist blond. Eigentlich entgegen allen Naturgesetzen, oder?
Naja, also letztendlich hat ja Frau Baerbock auch den Blondinenwitzen den Todesstoß gegeben. Und insofern wissen wir ja nun, dass die Welt anders tickt.
Gut, also kurz und bündig, ihr seht, wir sind schon richtig im Arbeitsmodus und wir wollen jetzt den Skandal schlechthin aufgreifen, der schon seit einigen Tagen virulent ist, aber jetzt Höhepunkte erreicht hat. Es geht um den Visa-Skandal von Annalena Baerbocks Auswärtigem Amt und eigentlich wird er immer größer, denn dieses Ministerium, das Außenministerium, soll Visa an Personen mit gefälschten oder unvollständigen Papieren ausgestellt haben. Und die Affäre betrifft insbesondere Einreisegenehmigungen für Menschen aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. Inzwischen wird gegen mehrere Mitarbeiter der Baerbock-Behörde ermittelt, so heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus. Und der Fokus schreibt darüber, Außenministerin Annalena Baerbock kämpft derzeit an vielen Fronten. In einem bahnbrechenden Urteil halten die höchsten Verwaltungsrichter in NRW Syrien für so sicher, dass Abschiebungen durchaus möglich wären. Kanzler Scholz, Innenministerin Faeser, die wollen zumindest bei Terroristen und Schwerverbrechern aus Syrien und dem Hindukusch am generellen Abschiebestopp rütteln. Einzig Frau Baerbock hält fest daran, dass der Bürgerkrieg in der Levante sowie das afghanische Taliban-Regime eine hohe Gefahr für Leib und Leben bedeuten.
Also ich finde das ganz interessant, dass sich Frau Baerbock jetzt auch so in diese Unterstellung der kriminellen entsprechenden Entwicklungen eingliedert. Wir haben einen Bundeskanzler, wo der Vorwurf im Raum steht, dass er Milliarden an Steuergeldern mit veruntreut hat im Rahmen einer organisierten Kriminalität. Wir haben den Vorwurf im Raum stehen, dass eine Frau von der Leyen mit Machenschaften krimineller Art ich sage mal, Geschäfte unter dem auf SMS-Basis abgezogen hat und man weiß nicht, wo das Geld gelandet ist. Wir haben einen Herrn Habeck, der einen bekennenden Familienclan hat, den er in seine Geschäfte mit einbezieht. Und jetzt haben wir eine Frau Faeser übrigens, die aus einer großen Kapitalsammelbecken-Gruppierung kommt und ihr Recht regelmäßig willkürlich bricht, siehe kompakt. Und jetzt stellt sich raus, dass eine Außenminister Frau Baerbock als mit dem Vorwurf der Schleuserbaronin durch die Welt läuft und jetzt also mit kriminellen Mitteln Menschen von A nach B schleust und das in der Position eines Bundesaußenministers. Das heißt, was wir hier beschreiben, ist die obere Gruppe einer tatsächlich durchweg mit kriminellen Vorwürfen belegten Bande, die letztendlich diese Geschicke der Bundesrepublik führen soll. Das sind historische Zeiten.
Ja, mir gefällt der Ausdruck von Tim Kellner in diesem Zusammenhang gut, denn er nennt Frau Baerbock das Schwab-Mädchen. Und die Herrschaften Habeck und Co. haben ja nun alle intensiv auch mit dem WEF, mit dem Schwab-Ministerium zu tun. Andreas, könnte das vielleicht der Systemfehler sein?
Naja, das könnte natürlich sein, aber ich bin vorsichtig, weil es sind viele bei Schwab gewesen und nicht jeder, der da war beim WEF, ist automatisch ein Mitspieler. Da muss man auch vorsichtig sein. Wir müssen sie an den Taten beurteilen. Und die Taten, die ich hier erkennen kann, sind eindeutig. Es gibt ja auch die Aussage, dass selbst ein Herr Putin mit WEF und Schwab zu tun hätte. Und jetzt sage ich mal ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, dort reinzukommen, wäre ich auch da, alleine um zu wissen, wie dort die Indoktrinierungen stattfinden. Und ich halte mich für stark genug, dem entgegenzuwirken, mit meinen eigenen ethischen Grundhaltungen, die ich habe. Das sage ich mal so ganz arrogant. Aber das ist bei vielen nicht der Fall. Ich denke, viele werden eingezogen dort, eingesaugt in diese dunklen Kräfte des WEF. Aber einige werden dann auch tatsächlich dann Karriere machen und die findet man. Und das sind nun nicht unbedingt immer die Intelligenzbestien, das muss man auch ganz klar feststellen.
Also, jetzt kommen wir mal zurück zu diesem Skandal. Apollo News schreibt, seinen Ausgangspunkt findet der Skandal in der höchsten Leitungsebene des Ministeriums mit dem im Oktober 2022 gestarteten Bundesaufnahmeprogramm. Wollte die Bundesregierung unter Regie von Annalena Baerbock und Nancy Faeser 12.000 Afghanen im Jahr aufnehmen, die unter dem Taliban-Regime gefährdet sind. Man sprach damals von Menschenrechtsaktivisten, von Juristen und von Homosexuellen. Es war Frau Baerbock, die die Lösung ausgab, Humanität geht vor Sicherheit. Im Zweifel, das hat Frau Baerbock selbst geschrieben, solle man auf das Bundesinnenministerium Druck ausüben, wenn dieses blockiert, also wegen Sicherheitsbedenken eine Einreise verzögert oder verhindert. Die Dimensionen des Betrugs, sagt Apollo News, sind riesig. In tausenden Fällen dürften de facto unzulässige Visa erteilt worden sein. Und das war das eine. Und dann folgten im April und Mai weitere Enthüllungen. Botschafter sollen davor gewarnt haben, dass die Aufnahmeprogramme der Bundesregierung von radikalen Islamisten missbraucht würden. Das ist übrigens das, was Hans-Georg Maaßen damals schon als Verfassungsschutzpräsident noch gesagt hat. Also diese Botschafter sagen wörtlich, rund die Hälfte der ehemaligen Justizmitarbeiter aus Afghanistan seien keine Richter und Staatsanwälte mit klassischer juristischer Ausbildung, heißt es mit Verweis auf interne Schreiben von Diplomaten, sondern Absolventen von Koranschulen, geschult in der Scharia, im religiösen Rechts- und Wertesystem des Islam. Und in einer weiteren Geschichte wird nachgezeichnet, wie die Außenministerin persönlich strengere Sicherheitschecks sabotierte, obwohl die Mitarbeiter des Innenministeriums diese wegen Sicherheitsbedenken eingefordert hatten. Und jetzt, im Jahr 2024, wird der Visa-Skandal um Frau Baerbock immer größer. So soll das Ministerium Mitarbeiter in Auslandsbotschaften angewiesen haben, besonders großzügig bei der Visa-Verteilung zu sein, bis an die Grenzen des Rechts und wohl auch darüber hinaus. Und jene Sicherheitslücken sollen gar von Agenten missbraucht worden sein, schreibt Apollo News. Wie der Business Insider am Samstag unter Berufung auf drei diplomatische Quellen berichtete, sollen diese Weisungen aus dem Auswärtigen Amt erhalten haben. Und zwar Visa zu verteilen, auch wenn keine Pässe vorliegen.
Ja, das ist schon unglaublich. Und ich bin ja immer gerne jemand, der versucht zu hinterfragen, was ist das Motiv? Wir haben einen Herrn Haldenwang, der die Staatssicherheit oder heute heißt es Bundesverfassungsschutz eben darstellt. Ja, so heißt es heute. Heute heißt er immer noch Bundesverfassungsschutz. Der sagt, dass ein Kalifat durchaus eine vorstellbare Regierungsform wäre. Wenn man aber Religion und Politik wieder vermischt, was ja genau das Gegenteil ist von dem, was säkuläre Staaten eben halt sagen, dann bedeutet das natürlich, dass hier auch Gerichte dann im Rahmen des Kalifats gebraucht werden. Und wenn es hier um Menschen geht, die quasi aus Justizmitarbeiter aus Afghanistan, die keine Richter und Staatsanwälte sind mit einer klassischen juristischen Ausbildung, wie es im Westen üblich ist, sondern die aus Koranschulen kommen und die Scharia geschult haben und eben halt diese Rechts- und Wertesysteme des Islam repräsentieren, dann bedeutet das natürlich auch, dass wenn eine neue Kalifatregierung zum Beispiel in Europa, in Deutschland stattfinden würde, dass man dann ja auch entsprechende Gerichte braucht. Und dann braucht man natürlich die deutschen Richter auch nicht mehr in dieser Form, weil wir dann nämlich eine völlige Verstellung oder eine Umstellung der Rechtsstaatlichkeit haben.
Ja, und der Fokus schreibt auch darüber, und da heißt es folgendermaßen: Jetzt ermittelt die Bundespolizei nebst den Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus gegen Mitarbeiter aus dem Auswärtigen Amt. Der Verdacht steht im Raum, dass Beschuldigte in der Berliner Zentrale deutsche Botschaften und Konsulaten dienstlich angewiesen haben, Antragstellern mit unvollständigen oder offensichtlich gefälschten Papieren die Einreise in die Bundesrepublik zu genehmigen. Weiter schreibt der Fokus: Ein Großteil soll dann Asyl beantragt haben. Mit den fragwürdigen Dokumenten sollen in erster Linie Syrer, Afghanen und Türken eingewandert sein. Auch Pakistani und Angehörige verschiedener afrikanischer Staaten verfügten offenbar über erschlichene Einreisegenehmigungen. Das Auswärtige Amt betont stets, dass es sich lediglich um 19 Verfahren handle. Ein Außenamtssprecher bei der Bundeskonferenz hatte nochmal beteuert, dass die Ermittlungen nur eine kleine Anzahl von Einzelfällen betreffen würden. Aber das scheint nicht zu stimmen. Denn ein erfahrener Ermittler der Bundespolizei widerspricht, und zwar in einem Interview mit Focus Online, der Aussage aus dem Baerbock-Ministerium. Er sagt wörtlich: Es gibt offiziell 3 Ermittlungen gegen leitende Beamte des Auswärtigen Amtes. Mit diesen Verfahren, die sehr komplex sind, überprüfen wir natürlich im Hintergrund hunderte Vorgänge nicht berechtigter Einreisen. All das muss untersucht werden. Wir graben uns dabei durch alle Strukturen des Auswärtigen Amtes und der deutschen Auslandsvertretung. Andreas, man kann nur hoffen, dass es wirklich so ist.
Naja, also wir müssen einfach mal uns klar machen, worüber wir hier reden. Wir kommen ja noch aus einer Zeit, wo es noch Rechtsstaatlichkeit gab, wo es hieß, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Das war ganz klar gesagt. Von Frau Merkel übrigens noch bei der Jahrtausendwende gesagt, Deutschland ist kein Einwanderungsland und eine Überflutung führt zu Bürgerkriegen. Das war ein ganz normaler Vorgang. Nun haben wir mittlerweile diesen Vorgang, dass nämlich die bürgerkriegsähnlichen Umstände sind und viele Menschen sich abends nicht mehr heraustrauen auf die Straße. Und es geht hier um eine vorsätzliche Schleusung einer obersten Bundesbehörde, nämlich des Auswärtigen Amtes. Eine vorsätzliche Straftat. Ich meine, wir müssen uns mal wirklich hier klar machen, worüber wir hier eigentlich reden. Es ist unfassbar. Das sind normalerweise, ich weiß nicht, wo man das juristisch anordnet, aber das sind solche strafrechtlichen Vorgänge, die aus meiner Sicht völkerrechtlich, und ich sage ja gerade, Frau Baerbock nennt sich ja immer als Völkerrechtlerin, während Herr Habeck ja nur Schweinezucht gemacht hatte. Also was wir hier erleben, ist eine solche unglaubliche Situation, aber wir haben uns daran gewöhnt. Das, was ich so irre finde, ist, dass wir das lesen. Hätten wir einen solchen Vorgang vor 20 Jahren gehabt, dann wären auf allen Fernsehsendern Sondersendungen gewesen, auf jedem Einzelnen. Und es würde nichts anderes laufen, weil ein solcher Skandal einmalig gewesen wäre in der Weltgeschichte der gesamten demokratischen Strukturen. Und das ist heute Tagesgeschäft.
Ich bin jetzt ganz froh darüber, dass der Fokus da doch tief eingestiegen ist und auch Cicero, kommen wir noch gleich drauf. Ich werde jetzt ein bisschen schneller vorlesen. Das ist so eine Historie dieser ganzen Zusammenhänge, die wir hier einmal behandeln wollen, damit klar wird, um was es hier wirklich geht. Denn erst dann, das ist auch unsere Erfahrung, wenn man das einmal für sich selbst und jetzt für euch alle mit durchgearbeitet hat, kann man das einordnen und auch die weiteren Entwicklungen besser wissender beobachten. Also, Fokus schreibt, seit 2018 wurden knapp 12.000 Flüchtlinge von einer Passpflicht ausgenommen. Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf Fokus Online-Anfrage mit. Die meisten Ausnahmen seien zugunsten von Palästinensern und Migranten aus Eritrea und Somalia erfolgt, hieß es. Aber auch Syrer und Afghanen standen auf dieser Sondereinreiseliste. Die Machtübernahme der islamistischen Taliban am 15. August 2021 in Kabul führte zu einem groß angelegten Bundesaufnahmeprogramm afghanischer Hilfskräfte in Deutschland. Da waren etliche Afghanen, so Schleuserermittler, die sollen Bestechungsgelder eingesetzt haben, um Plätze in Flugzeugen zu ergattern, die über Doha und Islamabad nach Deutschland einflogen. Eine hektische Evakuierungsaktion nahm ihren Lauf. So holte das Kommando Spezialkräfte, also KSK der Bundeswehr, in großen Hubschraubern der US-Armee Afghanen von geheimen Sammelpunkten ab und brachte sie zum Flughafen Kabul. Die deutsche Spezialeinheit sollte vor allem besonders gefährdete Afghanen retten. Ich muss hier ganz kurz reingehen, Andreas. Wieso macht die Bundeswehr das mit großen Hubschraubern der US-Armee?
Ja, das ist sowieso eine komische Geschichte, aber wir müssen uns ja die Frage sowieso stellen, wer hat denn den gesamten Afghanistan-Einsatz der USA finanziert? Insofern waren ja die Deutschen sowieso dort in einer großen zentralen Rolle. Wenn wir uns mal ansehen, den Bundeswehr-Verteidigungshaushalt und wenn wir sehen, was da noch an intakten Waffen ist, wo es heißt, Deutschland ist maximal für 2 Tage verteidigungsfähig, aber irgendwo muss das Geld ja gelandet sein. Und ich glaube eben halt, dass Deutschland auch für die Drecksarbeit immer wieder gern genommen wird, obwohl von Deutschland ja kein Krieg ausgehen darf. Und der Afghanistan-Krieg war ein Angriffskrieg gegen Afghanistan vom Westen. Das sind ja die entscheidenden Faktoren. Und Deutschland war mit dabei. Insofern wundert mich das nicht wirklich, dass da diese Verbindungen sind.
Und die USA?
Die USA, die haben sich ja im Prinzip schon längst zurückgezogen. Die haben ja damals im Prinzip unehrenhaft den Kriegsschauplatz verlassen. Wobei, man muss immer wissen, dass das deren Ziel ist. Die wollen keinen Krieg gewinnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele nicht verstehen. Der Krieg soll nicht gewonnen werden. Er soll nur lange dauern und teuer sein. Und selbst wenn man verliert, ist das wurscht. Man ist aufgrund der Rüstungsaufträge schon der Gewinner. Je länger und je teurer, desto besser. Das Gewinnen haben die gar nicht im Ziel.
Tja, jetzt lesen wir hier mal weiter. Also nochmal, Hubschrauber, deutsche Spezialeinheit, sollte vor allem besonders gefährdete Afghanen retten, heißt es. Es gab, so berichtet ein ehemaliger KSK-Offizier zu Focus Online, zum Beispiel sogenannte Abhollisten mit den Namen homosexueller Männer und Frauen, die angesichts der Machtübernahme der Taliban um ihr Leben fürchten mussten. Auch sie flüchteten oft ohne Gepäck, einzig mit ihren Kleidern am Leib. Bei diesen Aktionen habe niemand Ausweispapiere sehen wollen, sagt der Ex-KSK-Soldat. Es ging um Flucht, es ging ums nackte Überleben. US-Diplomaten hatten zuvor die Taliban mit einer großen Geldmenge bestochen und vereinbart, dass die vom KSK gecharterten großen Transporthubschrauber Chinook nicht abgeschossen werden. 2 Männer wurden als Gefährder eingestuft und trotzdem landeten sie in Deutschland. Ein größerer Teil der insgesamt 34.000 Flüchtlinge aus diesem deutschen Bundesaufnahmeprogramm besaß keine oder nur primitiv gefälschte Dokumente. Gegen den ausdrücklichen Willen der Auswärtigen Amtsbotschaft in Islamabad wurden Tausenden Migranten aus Afghanistan die Einreise in die Bundesrepublik gestattet. Diese Maßnahme soll das Auswärtige Amt durchgedrückt haben. Der militärische Abschirmdienst, also der MAD der Bundeswehr, hatte schon Jahre vor der Machtübernahme der Taliban 97 Ortskräfte als Sicherheitsrisiko eingestuft. Es handelte sich meist um Übersetzer, um Fahrer, um Köche, um Ex-Agenten und Offiziere der geschlagenen afghanischen Armee. Die Bundeswehr setzte diese Leute auf eine Gefährderliste. Ein Großteil der Männer wurde aus Sicherheitsgründen aus dem Armeedienst entlassen, schreibt der Fokus. Dem parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages liegen die Namen vor, der Bundesregierung ebenfalls. Und jetzt werden hier zwei Beispiele genannt. Da heißt jemand Ahmad B., ein 37-jähriger Afghane, der schmuggelte zum Beispiel USB-Sticks mit sensitiven Fotos der Lagersicherung aus dem Bundeswehrcamp. Oder Said Z., der gehörte zum Netzwerk des Taliban-Führers Mullah Omar Nurik M. Und der firmierte als Spion der russischen Botschaft. Der Bundesnachrichtendienst stellte bereits 2023 fest, dass das deutsche Aufnahmeprogramm durch islamistische Ortskräfte unterwandert ist. Trotz dieser massiven Bedenken deutscher Sicherheitsbehörden konnten die verdächtigen Afghanen nach Deutschland einreisen. Heute leben die Männer in Hessen, in Nordrhein-Westfalen und Berlin.
Ja, ich finde das sehr interessant. Jetzt wird auch die Frage klar, warum die Deutschen letztendlich hier eine Rolle spielen wird. Die Deutschen sind ja ein Vasall der USA. Das ist ja nichts Unbekanntes. Und das bedeutet, die Amerikaner haben also einen Angriffskrieg gegen Afghanistan gefahren. Natürlich unter dem offiziellen Label, wir wollen Schulen bauen und Brunnen bohren. Das ist ja so Standard. Also wenn es so viele Brunnen und Schulen gibt es auf der gesamten Welt nicht, wie die Amerikaner in ihren Kriegen schon haben bauen wollen, als Hauptziel eigentlich. Und jetzt haben die sich zurückgezogen. Und jetzt ist wirklich so, die Drecksarbeit machen jetzt die deutschen Vasallen, die sich von den Amerikanern noch die Hubschrauber mieten müssen gegen Entgelt, damit die Afghanen, die durch die USA erst einmal zu Feinden der Taliban gemacht wurden, weil sie nämlich für USA gearbeitet haben, dass die dann gerettet werden sollten und jetzt letztendlich Deutschland die Elemente, die dort jetzt rausgeflogen werden sollen, plus die Unterwanderten, die natürlich auch noch dazukommen, nämlich aus den Taliban von heute, dass die jetzt im Prinzip nach USA ausgeflogen ist. Aber USA ist in diesem Fall Deutschland, weil Deutschland eine Außenstelle der Vereinigten Staaten ist. Und damit wird eigentlich nochmal so richtig klar, wie die Souveränität aussieht in Deutschland. USA haut irgendeinen Krieg vom Zaun und lässt dann im Prinzip ihre Vasallen die Drecksarbeit wegmachen. Ihr fegt dann zusammen und der Letzte macht das Licht aus.
Ja, und weiter heißt es, Fokus berichtet, dass Frau Baerbock jetzt auch durch einen Bericht des Magazins Cicero unter Druck gerät. Demnach hat das Auswärtige Amt womöglich pakistanische Agenten im Rahmen des afghanischen Aufnahmeprogramms nach Deutschland geholt. So wurde entgegen einer Warnung der Botschaft in Islamabad eine Familie per Charterjet in die Bundesrepublik geholt. Angehörige sollen im Dienste des pakistanischen IS stehen. Dieser Fall um die mutmaßliche Agentenfamilie reiht sich laut Cicero in eine Strategie des Auswärtigen Amtes ein. Im Kern ging es darum, die Einreisen aus Afghanistan und den Familiennachzug von Migranten insgesamt zu erleichtern und Sicherheitsbedenken hinten anzustellen. In einer schriftlichen Weisung des Ministeriums heißt es demnach wörtlich: Der formelhafte Griff zu den bewährten Instrumenten wie der Urkundenüberprüfung ist nicht durchgehend zweckmäßig und muss durchdacht und ergänzt werden. Und weiter heißt es, die von Baerbock bevorzugte erleichterte Visavergabe stieß auf Widerspruch im Bundesinnenministerium. So wünschte das Haus der SPD-Politikerin Faeser bei Ausreisen im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms für Afghanistan die Durchführung zusätzlicher Sicherheitsinterviews. Bei der grünen Kabinettskollegin, also Frau Annalena Baerbock, stieß dieses Ansinnen auf Widerspruch. Frau Baerbock fügte laut Cicero seinerzeit die Anmerkung hinzu, das sollten wir nicht akzeptieren. Hier hart bleiben, gegebenenfalls weiter bis zur Ebene Bundesministerin eskalieren.
Also das Ganze kommt mir hier vor wie ein Demokratietheater, was man spielt. Frau Faeser ist denn dagegen, wir müssen mehr Sicherheiten haben. Frau Baerbock sagt, nein, wir werden das durchziehen. Frau Baerbock sagt, Humanität geht vor Sicherheit. Das wollen wir noch mal ganz kurz festhalten. Das heißt also, das Abstechen zum Beispiel von Bürgern durch Messermörder, das empfindet sie eben halt nicht als humanitären, zu verachtenden Akt, weil die Sicherheit spielt da eben halt eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist, dass auch der Messermörder dabei zum Beispiel besser dargestellt wird. Wenn ich mir das Ganze so ansehe, dann müssen wir auch davon ausgehen, mir wird das gerade so klar, ich kenne diesen Bericht nicht, muss ich dazu sagen, dass diese Mietung von Hubschraubern, diese Transporte alle nach Deutschland, die kriminellen Handlungen aus dem Außenministerium, die nicht mehr wegzuwischen sind, die unmittelbare Verbindung mit den Massenmedien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die dieses Thema nicht anfassen, dass das Ganze US-amerikanisch gedeckt sein muss, wenn nicht sogar gesteuert. Wenn ich mir angucke, wie Herr Scholz gestanden hat neben Herrn Biden, als er ankündigte, er würde die Nord Stream 1 und 2 verhindern, was kurz darauf passierte, und Herr Scholz stand daneben und nickte wie ein kleiner Junge. Warum soll ausgerechnet eine Frau Baerbock allein verantwortlich solche kriminellen Dinge entscheiden können? Das ist ziemlich deutlich.
Und was natürlich ausgesprochen auffällig ist, dass nämlich Tagesschau oder auch die öffentlich-restlichen kaum darüber, wie bis gar nicht. Also bei der Tagesschau, schreibt Apollo News, findet sich bislang kein einziger Beitrag zu diesem Thema. Andreas, wie ordnest du das ein?
Naja, wie soll ich das einordnen? Das ist eben halt eine Machenschaft. Da erkennt man irgendwie sofort, wenn man hier anfängt, das zu durchdenken, zumindest die Vermutung, es handelt sich um eine Komplizenschaft des Außenministeriums, welches geführt wird von irgendwelchen Außenkräften, nicht aus dem Weißen Haus, sondern oberhalb des Weißen Hauses. Und diese Geschichte zieht sich durch, weil die Zwangsgebühren natürlich einer Tagesschau morgen beispielsweise per Gesetz weg sein könnten. Ich meine, Herr Höcke hat zum Beispiel gesagt, wenn er jetzt in Thüringen Ministerpräsident werden würde, dann würde er als erstes den Rundfunkstaatsvertrag aufkündigen. Mit anderen Worten, das ist möglich. Natürlich auch auf Bundesebene. Dann ist ARD und ZDF von einem Tag zum anderen pleite. Dann gibt's sie nicht mehr. Na, aus. Also müssen die natürlich auch mitspielen. Es ist ja eigentlich eine zusammenhängende Kette, die man hier als Komplizenschaft interpretieren muss. Ich tue es auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall heißt es hier, Apollo News berichtet darüber, aber auch Julian Reichels Portal News. Hier heißt es, die Visa-Affäre um Baerbock zeichnet das Bild einer Ministerin, deren Haus nicht nur im Verdacht steht, geltendes Recht zu beugen, sondern mit dieser Rechtsbeugung auch noch die innere Sicherheit Deutschlands zu gefährden. Andreas, bei vielen Messerstechereien, über die inzwischen zögerlich berichtet werden oder wird, geht es ja nicht selten um Afghanen.
Also die innere Sicherheit von einer Gefährdung zu sprechen, ist ja schon wirklich eine eine unverschämte Entgleisung und eine Verharmlosung. Die Sicherheit in Deutschland ist bereits abgeschafft worden. Jetzt sag mal, kriegt das denn keiner mit? Es gibt jeden Tag mehrere Messerstechereien und es trauen sich viele Leute nicht mehr, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren. Und ich habe das selbst erlebt, als ich in Deutschland war. Da bin ich an einer Autobahnraststätte gewesen, bei Gütersloh, glaube ich, war das. Und da bin ich ausgestiegen und ich hatte auch ein ungutes Gefühl. Da war relativ viel an Menschen dort. Ich konnte die nicht zuordnen. Und dann ist mir eins aufgefallen. Wenn dann Autos vorgefahren sind mit Familien drin, mit Kindern drin beispielsweise, dann ist es nicht so, wie wir früher das erlebt haben. Alle vier Türen gingen auf und die Kinder und alle stürmten raus und haben sich wieder bewegt, weil sie so lange gefahren sind, sondern der Vater stieg aus, hat erstmal die Lage gepeilt, könnte hier sein, dass irgendein Gefährdungspotenzial ist, und dann läuft das alles so ein bisschen verdeckter ab. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die gesamte Grundhaltung, die gesamte Atmosphäre der Sicherheit, die ist aus meiner Sicht dermaßen zerstört worden. Also es ist strafmäßig überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Und ich muss ehrlich sagen, hier von einer Gefährdung zu sprechen, das ist schon eine extreme Untertreibung.
Also übrigens, auch bei heute findet sich nichts, also beim ZDF. Also es betrifft wirklich die gesamten Öffentlich-Restlichen. Übrigens, ihr Lieben, ihr habt mir geschrieben, Dankeschön. Es ist kein Versprecher, wenn ich die Öffentlich-Restlichen sage. Aber es ist ja tatsächlich zu beobachten, dass sie irgendwann ein kläglicher Rest sein werden von Betonköpfen, die einfach versuchen, ein linkes, grün-linkes Bild durchzusetzen, ein totalitäres Verhalten an den Tag legen in ihrer Berichterstattung oder in ihrer Verweigerung, in ihren Mauern über solche Dinge zu berichten. Und deswegen sind es für mich die Öffentlich-Rechtlichen geworden.
Natürlich, sie sind ja annektiert worden von der linken Sekte. Das dürfen wir nicht vergessen. Die grüne Sekte hat die öffentlich-rechtlichen Sender annektiert. Die sind ja nicht von sich aus schlecht. Es gab ja irgendwann mal eine gewisse Ausgewogenheit. Es gab ja mal Zeiten, wo ARD und ZDF komplett anders berichtet hatten, nämlich ausgewogen waren und sie hatten Interesse an der Wahrheit. Es ist ja nicht, dass sie lügen, sondern sie haben kein Interesse an der Wahrheit. Das ist das große Problem. Man kann sich ja im Prinzip einzelne Elemente der Nachrichtenlage so zusammenbauen, dass eine Lüge dabei rauskommt, obwohl es nicht gelogen ist. Weil wenn man das nachvollzieht, ist das eine logische Schlussfolgerung. Man kann einfach nur bestimmte Fakten weglassen. Das heißt, dieses mangelnde Interesse an der Wahrheit, einer tendenziösen Berichterstattung, das ist der eigentliche Punkt.
Ja, und bei News heißt es hier weiter, inzwischen sprechen sich 90% der Deutschen für Abschiebungen nach Afghanistan aus. Eine Google-Suche mit den Stichwörtern Afghane und Messer reicht, um sich ein Bild davon zu machen, wie es an zahlreichen Orten Deutschlands zu schwerer Gewalt von Afghanen kommt. Von den integrationspolitischen Herausforderungen ganz abgesehen. Und angesichts dieser realen Probleme wiegen Vorgänge aus dem Auswärtigen Amt, wie Cicero sie zusammengetragen hat, umso schwerer. Und öffentliche Wortmeldungen Baerbocks, die sich am Sonntag gar gegen Abschiebepläne von Bundeskanzler Scholz aussprach, höhnisch. Und nochmal wird hier betont, angesichts all dieser Enthüllungen ist es merkwürdig ruhig in Deutschland. ARD und ZDF weigern sich partout über die Recherchen des Cicero, denen auch die Welt, Focus und Business Insider gefolgt sind, zu berichten. Bei Tagesschau und ZDF heute finden sich genau 0 Berichte über die Vorgänge. Von Beiträgen in den Nachrichtensendungen, die Millionen Deutsche gucken, ganz zu schweigen. Leitmedien halten hier Informationen zurück, die den Rechtfertigungsdruck auf die Außenministerin erhöhen würden. Ihr Lieben, die ihr alle GEZ-Gebühr bezahlt, ihr könnt die Redaktionen anschreiben. Ihr könnt fragen, warum über den Visa-Skandal des Auswärtigen Amtes um Annalena Baerbock nicht berichtet wird. Vielleicht hilft's.
Könnte sein. Also auch wenn das jetzt so ein bisschen aussieht, ja, das macht doch alles gar keinen Sinn. Also wir dürfen nicht resignieren. Es macht mit den Menschen dort etwas, die das bearbeiten müssen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und es muss die Diskussion aufkommen, dass es sich bei der Politik nicht um eine Flüchtlings- und Asylpolitik handelt, sondern um eine Agenda einer Flutung von anderen Personen aus anderen Kulturkreisen nach Deutschland. Wenn wir jetzt sehen zum Beispiel, eine Flucht oder eine Asyl ist ja letztendlich ein Vorgang, wo ein Mensch aufbewahrt wird, möglichst human, wie es irgendwie geht, bis die Situation in dem Heimatland sich wieder gebessert hat, um dann wieder zurückzugehen in die Heimat, wo es dann wieder sicher ist. Syrien zum Beispiel ist jetzt formal juristisch von der EU als sicheres Land bezeichnet worden. Mit anderen Worten, der Status des Asyls oder des Flüchtlings ist damit hinfällig und jetzt müssen sie wieder zurück. Jetzt sagen alle, ja, das werden die aber nicht machen. Dann denke ich immer so, man sagt das so ganz offen, als ob es sich dabei nicht um einen Rechtsbruch handelt. Also einfach so, nein, das können wir jetzt nicht machen. Das ist ein Rechtsbruch. Sie müssen gehen. Übrigens auch deshalb, damit Platz da ist für wirkliche Flüchtlinge, die nämlich mit ihrem Leben bedroht sind. Das ist ja keine Flüchtlingspolitik. Und wenn man das Ganze durchdenkt, dann spürt man, es geht um eine wirkliche Agenda einer Flutung. Und das ist eine Kriegsführung. Die Migrationswaffe, das kann man doch mittlerweile nicht mehr übersehen.
Ja, vor allem das Land wird verändert und man fragt sich immer noch, warum so viele Menschen ruhig bleiben können. Also, wenn ihr findet, dass wir eine gute Arbeit machen, wir können sagen, wir arbeiten wirklich sehr viel, um diese Arbeit zu machen. Und wir opfern auch unsere freie Zeit dafür. und ihr findet, dass dieser Skandal ein echter Skandal ist, dann könntet ihr ein bisschen eurer Freizeit opfern und vielleicht den Öffentlich-Rechtlichen mal schreiben. In der ARD heißt die Sendung Tagesschau und Tagesthemen. Da heißt die Redaktion ARD aktuell. Weiß ich noch. Ich war da nämlich mal. Und im ZDF heißen die Sendungen Heute und Heute Journal. Jo, findet man. Also, wie ihr die Adressen findet, da müsst ihr dann selber ran. Das können wir euch nicht auch noch einstellen, weil wir ja nicht auffordern zu so etwas, sondern nur, falls sich jemand angesprochen fühlt, anregen möchten. Nächste Meldung, Andreas, deine Lieblings-FDP-Politikerin, die ist ja jetzt inzwischen Europaabgeordnete und die heißt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und es gibt hier eine Meldung, sowas kommt zum Beispiel hier von der Jungen Freiheit, die hat das gemeldet. Die Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die erstattet nach eigenen Angaben jeden Monat 200 Strafanzeigen gegen Menschen, die sie kritisieren im Netz oder auch anderswo, die sie beleidigen. Und dafür beschäftigt die neu gewählte Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann eigens eine Rechtsanwaltskanzlei, die die sozialen Medien nach entsprechenden Äußerungen durchsucht. Ich meine, Andreas, wenn man sonst keine Probleme hat.
Also Frau Zimmermann ist für mich so ein richtiger ethischer und...
Schön vorsichtig, sonst kriegst du eine
also,
Anzeige.
Das macht nichts. Ein ethischer und intellektueller Totalausfall ist für mich Frau Strack-Zimmermann. Und das darf ich so sehen, weil ich noch eine Meinung haben darf dazu. Für mich ist sie ein Totalausfall. Aber ich muss hier wieder den guten alten Franz Josef Strauß, man muss sie sich nur einfach mal ansehen, um dann dahinter zu kommen. Also es ist wirklich eine unglaubliche Situation. Sie macht da irgendwie Geld, das versucht sie. Das heißt, diese Lobbytätigkeit, die sie ja für die Rüstungsindustrie macht, das ist nun kein Geheimnis mehr. Das hängt ja mit sehr viel Geld und mit sehr vielen Vorteilen zusammen in seinem Leben. Irgendwann kommt wahrscheinlich eine Giersituation, dass man nichts mehr auslässt, woraus man noch Geld machen kann. Und wenn man dann eben halt 200 Strafanzeigen dann eben halt macht, es ist schon unglaublich.
Also dadurch profitiert sie ja nicht. Sie gibt nur einer Rechtsanwaltskanzlei Möglichkeit, dass das Geld verdient wird.
Nein, sie profitiert schon davon. In dem Moment, wenn es eine Unterlassungserklärung geht, dann muss die Unterlassungserklärung unterschrieben werden und es müssen Kosten überwiesen werden. Und du kannst sicher sein, dass da an der Kelle auch Gelder noch zurückfließen von den Anwaltskanzleien. Das ist ja eine Vertriebsorganisation, was sie da macht.
Also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also auf jeden Fall, alles, was du hier so über sie schon gesagt hast, Andreas, weiß ich nicht, ob das justiziabel wäre, aber die Welt hatte berichtet, die hatten sich auf Informationen der Staatsanwaltschaft Köln bezogen und da reichen die Wörter schon Kriegstreiberin oder Marionette der Waffenlobby oder Flintenweib, dass Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Justiz einschaltet. Und dabei, schreibt die Junge Freiheit, ist sie selbst nicht zimperlich, wenn es darum geht, auszuteilen. Im Mai 2022 brüstete sie sich damit, den Besucher, Singular, einer Gaststätte als A-Punkt-Loch betitelt zu haben. Sie hat es allerdings ausgesprochen, im Gegensatz zu mir. Da ist sie an einem Kaffee vorbeigegangen, da war ein Gast und der hat sie Kriegstreiberin genannt. Da hat sie wörtlich in dieser Sendung gesagt, da bin ich zurückgekommen und habe ihn gefragt, was haben Sie gesagt? Sagt er, Kriegstreiberin. Und dann habe ich gesagt, A-Punkt-Loch. Und dann war er platt und ich bin weitergegangen. Ich würde eher sagen, die wäre ein geeigneter Fall für einen Psychotherapeuten.
Ja, mit Sicherheit. Also es sinkt für sie das Niveau. Das muss man einfach mal so sehen. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass sie ja als Abgeordnete ist, auch wenn sie in der EU ist. Da ist sie natürlich mehr auf der Gehaltsliste der Philanthropen, auch wenn die das Geld für die Abgeordneten dann über die Staaten in Form von Steuergeldern abgreifen. Aber das ist letztendlich egal. Aber sie hat eine Dienerfunktion. Und wenn da der Staatsherr, der die Steuern bezahlt, sie als Kriegstreiberin bezeichnet, das wäre ungefähr so, als wenn ich beispielsweise irgendeinem Mitarbeiter in meiner Buchhaltung, auch wenn ich dabei überziehen würde, als dumme Nuss bezeichnen würde, wenn ich sehe, der hätte kapitale Fehler gemacht, was der Firma wahnsinnig viel Geld gekostet hätte. So ist letztendlich die Situation. Auch das ist übergriffig, das macht man nicht. Aber wenn man als Diener arbeitet, dann den Chef beispielsweise so anzupöbeln, wenn mich die Mitarbeiterin der Buchhaltung als dummen Idiot bezeichnen würde oder als A-Loch, dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich den normalerweise entlassen. Aber das geht bei Strack-Zimmermann nicht, weil die offenbar an anderen Fäden hängt, wie eine Marionette.
Also hier steht bei der Jungen Freiheit, dass bereits vor diesem Vorfall die kompromisslose Befürworterin von Waffenlieferungen, Agnes Strack-Zimmermann, massenhaft Anzeigen erstattet hat. Die Staatsanwaltschaft Köln teilte der Welt mit, dass in den vergangenen 3 Jahren durch einen von Frau Strack-Zimmermann beauftragten Rechtsanwalt ca. 1800 Sachverhalte angezeigt und ein entsprechender Strafantrag gestellt wurde. Ich weiß echt nicht, welches psychische Problem da zugrunde liegen muss, welche narzisstische Störung. Ja, okay, du sagst Gier, ich meine, da muss noch was anders hinterstecken, aber so wichtig ist sie mir denn auch nicht. Aber ich finde den Vorgang an sich schon bezeichnend, denn das macht sie ja nicht privat hier. Das geht ja alles über die politischen Funktionsstellen. Das heißt, keine einzige Anwaltsgebühr wird sie auch selber bezahlen, wenn sie mal verliert. Und sie verliert auch zwischendurch, denn das steht hier auch. Ein Mann hatte unter einem Post, in dem pro-ukrainische Politiker wie Strack-Zimmermann aufgelistet waren, Folgendes kommentiert. Eine Aufzählung von Rüstungslobbyisten und Arschkriechern, die dem USA-Imperium am liebsten ganz und in voller Güte den A-Punkt lecken und hineinkriechen wollen. Also ich finde schon, das ist ein heftiges Zitat und dagegen konnte sie nichts machen. Das Gericht lehnte einen Strafbefehl gegen den Angezeigten ab. Der wird vom bekannten Rechtsanwalt Carsten Brennecke aus der Kanzlei Höcker vertreten. Das sind harte Hunde, die Höcker-Leute. Weder eine Schmähung noch eine Formalbeleidigung lägen hier vor. Nicht Strack-Zimmermann als Person sei kritisiert worden, sondern ihr politisches Handeln. Es handele sich um eine Machtkritik. Und das fällt unter die Meinungsfreiheit.
Ja, und man muss einfach so sehen, dass das Niveau einfach unterirdisch ja insgesamt geworden ist und die Härte des Austausches. Früher war man streitbar. Man hat noch gestritten miteinander. Heute ist man nicht mehr streitbar, sondern man ist umstritten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und auf dieser Ebene läuft das mittlerweile. Und wenn wir uns Herrn Böhmermann angucken beim ZDF, bei dem sind diese Vokabeln gang und gäbe. Das ist ja der Regierungsklausel, von dem wir immer wieder reden, der sich selbst offenbar als Kabarettist oder Satiriker sieht. Dazu müsste man eigentlich lustig sein. Er ist eigentlich nur beleidigend und baut da ab und zu mal eine kleine Pointe mit ein, über die man auch nur begrenzt lachen kann. Also diese Regierungsclowns im ZDF mit eigener Sendung, da sind diese Ausdrücke, die wir hier gerade lesen, ja der Standard.
Und dieser Anwalt aus der Höcker-Kanzlei, Carsten Brennecke, der sagt etwas ganz Kluges. Er kritisiert, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann die ohnehin schon stark überlasteten Ressourcen der Justiz überstrapaziere, indem sie offensichtlich unbegründete Strafanzeigen gegen unliebsame Meinungsäußerungen erstatte. Wörtlich wird Herr Brennecke zitiert mit den Worten: Die durch den Steuerzahler finanzierten Staatsanwaltschaften und Gerichte sind nicht dafür da, im Kampf gegen die verletzte Eitelkeit von Politikern sinnlos beschäftigt zu werden.
Richtig, damit kann man natürlich auch die Justiz beschäftigen, sodass dann zum Beispiel wichtige Prozesse, denken wir an Kompakt beispielsweise, da sind jetzt andere Gerichte für zuständig, aber unterm Strich gesehen geht es genau in diese Richtung, wenn man natürlich so von der politischen Seite die Gerichte dermaßen überlastet, dann ist für die richtigen Prozesse, die auch politisch relevant wären, kein Platz mehr. Kann auch eine Strategie sein, die dahinter steht.
Ja, und damit wechseln wir zum nächsten Thema, ihr Lieben. Wir haben jetzt schon in den letzten Sendungen ziemlich ausführlich berichtet über die RKI-Files. Aber es kommt immer noch mehr raus. Und ja, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das überhaupt kein Thema, jedenfalls nur sehr selten und ganz zaghaft, während eine Überraschung nach der anderen hier explodiert. Und die freie Journalistin Aya Velasquez, die hat jetzt auf ihrer eigenen Seite eine neue Veröffentlichung präsentiert. Da heißt es: Politischer Sprengstoff, vertrauliche RKI-E-Mail-Korrespondenz im Leak aufgetaucht. Und da heißt es, der nervenaufreibende Leak der RKI-Protokolle geht in die nächste Runde. Nämlich jetzt ist ein Leak im Leak aufgetaucht. Hinter 109 MSG-Dateien im Zusatzmaterial verbarg sich die vertrauliche E-Mail-Korrespondenz zwischen dem RKI, dem Bundesministerium für Gesundheit und weiteren Regierungsbehörden. Einige Briefe kommen sogar von der französischen Regierung, darunter auch ein von Emmanuel Macron handsignierter Brief. Der vollständige Datensatz der RKI-Mails steht nun erstmals auf der Webseite des Leaks zum freien Download zur Verfügung. Und wir haben diesen Beitrag bei uns eingestellt. Das heißt, ihr müsst oben in die Suchleiste, unter die Lupe nur eingeben, politischer Sprengstoff. Dann habt ihr das eigentlich schon. Oder ihr nehmt das andere Stichwort vertrauliche RKI-E-Mail in einem Wort minus Korrespondenz. Dann habt ihr das auch. Wer jetzt daran interessiert ist, sich diese Leaks genauer anzuschauen. Um was handelt es sich? Um einen Datensatz von insgesamt weiteren 939 PDF-Seiten. Da man für das Öffnen von MSG-Dateien einen MSG-Viewer braucht, den nicht jeder hat, hat unser geschätzter Datenanalyst Mio Mukau die im Zusatzmaterial verstreuten MSG-Dateien als zugängliche PDF-Dateien gebündelt, inklusive aller E-Mail-Anhänge. Also, wie gesagt, ihr findet das bei uns im Kanal. Dann schreibt die Aya Velasquez: Wir haben entschieden, im PDF-Dokument der RKI-E-Mails private Handynummern unkenntlich zu machen. Behördliche Abläufe gehören restlos auf den Tisch, aber es ist nicht unsere Absicht, Beteiligte als Privatpersonen zu exponieren. Und die Originale liegen sowieso in dem Zusatzmaterial. Also wer das sucht, der findet das auch. Und nun ins Detail. Der neue RKI-E-Mail-Datensatz ist deswegen brisant, weil eben sich hier jetzt auch internationale Korrespondent findet mit der französischen Regierung. Also das heißt, was jetzt hier folgt, deutet darauf hin, dass jetzt eine Koordinierung der Länder offenbar wird. Wörtlich heißt es hier: Es sind deutliche Versuche erkennbar, die Corona-Politik zwischen Deutschland und Frankreich zu harmonisieren. Eine internationale Vereinheitlichung der Maßnahmen sollte zu einer besseren Akzeptanz in der Bevölkerung führen. Und Emmanuel Macron wird persönlich hier mit folgenden Worten zitiert, also beziehungsweise sein persönlicher Covid-19-Berater, Professor Jean-François Delfraissy. Und der hat geschrieben, im Auftrag von Herrn Macron: Natürlich sind wir uns bewusst, dass es dabei nicht nur um gesundheitliche Fragen mit Covid geht, sondern auch um andere Fragen. Gesellschaftlich, Akzeptanz der Maßnahmen. Und wirtschaftlich, die geschätzten Kosten von den allgemeinen Ausgangssperren von 18 bis 19 Uhr und bis 6 Uhr in ganz Frankreich, 1 Milliarde Euro pro Monat. Und dann werden also Kosten auch verglichen. Andreas, das heißt, man hat die Länder oder man hat sich untereinander, wahrscheinlich nicht nur mit Frankreich, abgestimmt, um mehr Glaubwürdigkeit bei den Bürgern zu erreichen.
Ja, und hier erkennt man wieder ganz klar den Agenda-Vorsatz nicht, dass in irgendeiner Form Fehler gemacht wurden, weil man was falsch eingeschätzt hatte, weil man überrascht war über ein Virus, sondern es war eine riesengroße Show. Und wenn wir sehen, den 25.06.2020, wo Macron in diesen handsignierten Brief dann eingereicht hat, das ist ungefähr zur Zeit, als Hammer and Dance, nämlich dieses Zuckerbrot und Peitsche auf Deutsch, quasi reingekommen ist. Und das ist eine wirklich klare Aussage, die man da erkennen kann, dass hier eine Agenda in Gang gesetzt wurde. Und die Welle ist ja euphorisch. Und selbst,
nein,
wer sagt
nein,
das hier?
Das ist das Zitat von dem Gesundheitsberater, dass eine europäische Welle ist.
Das hat er gesagt. Ja. Das ist dieser Jean-François Delfrécy, ne? Ist ja. Das, ne? Der hat das gesagt. Die Welle ist europäisch und selbst wenn es Unterschiede gibt, sollten unsere Regierungen nicht dazu ermutigt werden, eine, wenn nicht identische, so doch zumindest koordinierte Antwort zu geben. Dies würde wahrscheinlich zwei Vorteile haben. Eine bessere Wahrnehmung der Situation durch die Bürger der verschiedenen Länder und eine bessere Akzeptanz der Maßnahmen, wenn sie nicht je Land separat ergriffen werden, sondern eine globalere Vision vorhanden ist. Hier ist der entscheidende Punkt, Zitat Ende, dass man eine Planung gemacht hat, wie man die Menschen quasi weltweit in diese Verkaufsorgie, in diese Verkaufsmaßnahmen der Pharmaindustrie und deren anhängenden Vertriebsleute. Und das sind offenbar die Politiker bis hin zum amerikanischen Präsidenten und bis hin zu den großen Führern der sogenannten Staaten. Und das ist eine ganz klare Situation eines angehenden Beweises, womit erklärt wird, dass es sich eben um eine Kriegsführung gegen die Menschheit insgesamt handelt. Das klingt so pathetisch und klingt nach Verschwörungstheorie, weil man es auch nicht mehr hören kann vielleicht. Aber es entspricht eben halt auch meiner ganz klaren Empfindung, wenn ich hier diese Beweislast sehe.
Ja, zum Beispiel wird hier auch angeführt, da haben sich bestimmt noch viele dran erinnert, wie im Januar 2022 plötzlich ganz abrupt der Genesenenstatus auf der Webseite des RKI von 6 auf 3 Monate heruntergesetzt wurde. Übrigens sind das Sachen gewesen, die dann wie Dominosteine auch die anderen Länder betrafen. Der eine hat es veröffentlicht, der nächste hat nachgezogen. Also offenbar gab es noch viel mehr E-Mail-Austausch. Dann haben sich also viele gefragt, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage ist denn diese plötzliche Herabstufung des genesenen Status erfolgt? Wir bekommen jetzt die Antwort aus den RKI-E-Mails. Auf gar keiner. Bei der Herabsetzung des genesenen Status handelt es sich um einen rein politischen Beschluss aus den Ministerpräsidentenkonferenzen, der dann vom RKI umgesetzt wurde. Und die Beispiele, wie das dann passiert ist, wer was geschrieben und gesagt hat, das wird hier explizit aufgeführt. Und da sieht man, keiner wusste was Genaues und irgendwie haben sie sich dann zurechtgeruckelt und haben dann gesagt, ja, müssen wir uns nochmal treffen, müssen wir nochmal drüber reden und ja, dann ist das einfach beschlossen worden. Oder weitere Kostproben aus den RKI-E-Mails, zum Beispiel zum Thema wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI. 29.04.2020, Heiko Rottmann-Grossner vom Gesundheitsministerium schreibt ans RKI: Mit Blick auf die derzeit zur Verfügung stehenden Testkapazitäten in der Bundesrepublik Deutschland und die aktuelle Covid-19-Pandemielage bitte ich um zügige Anpassung der Testkriterien zur Verdachtsabklärung bei Covid-19 anhand des beigefügten Papiers Testen, Testen, Testen. Ich bitte, dieses Papier bei den Empfehlungen und Veröffentlichungen des RKI zu berücksichtigen und entsprechende Anpassungen umgehend zu veröffentlichen. Für eine Umsetzung bis spätestens zum Samstag, 2. Mai 2020, wäre ich dankbar. Das Schreiben stammt vom 29.04.
Also wir sehen hier das, was ich vorhin sagte in Sachen Afghanistan mit der Kriegsführung gegen die Afghanen. Es geht nicht darum, den Krieg zu gewinnen, sondern er soll lang sein, er soll teuer sein. Teuer bedeutet Umsatz für die Rüstungsindustrie. Und hier haben wir eine Kriegsführung gegen die Menschen. Die soll nicht die Menschen... Pharmaindustrie. Damals Rüstungsindustrie Afghanistan. Heute geht es um die Pharmaindustrie. Damals um die Rüstungsindustrie in Afghanistan. Und jetzt haben wir ein gleiches Phänomen. Es geht nicht darum, den Krieg zu gewinnen. Es geht also nicht darum, dieses Virus zu besiegen. Sondern es geht darum, jetzt einen möglichst teuren Krieg zu führen mit ganz viel Waffen. Und das sind in diesem Fall eben halt die sogenannten Impfstoffe und eben halt diese gesamten Tests, diese ganzen PCR-Tests und die ganzen Patente, die dahinter stehen. Das ist ein Konjunkturprogramm auf Kosten der Menschen. Für die Menschen interessiert sich keiner. Im Gegenteil, wir sehen dabei noch einen Nebeneffekt. Das hat gerade der ehemalige Ken Jebsen, ich habe seinen neuen Namen immer noch nicht drauf, ich bitte um Verzeihung. Kaiwan Sufi.
Ja, schon.
Ach, ich weiß nicht, aber es tut mir leid. Aber der hat ein wunderbares Video gemacht, wir haben das auch gerade draufstehen, wo man wirklich erkennt, wie man mit billigen Methoden verschmutzte Impfstoffe hergestellt hat, wobei man wusste, dass sie zu entsprechenden Fehlerquoten, also zu Nebenwirkungen führen. Und wir haben als Ergebnis, nachdem diese mRNA-Impfung eingeführt wurde, dass viele alte Menschen früher sterben und weniger Menschen geboren werden, aufgrund der Fötenabgänge beispielsweise von schwangeren Frauen. Und das Ganze ist natürlich insgesamt gesehen eindeutig zu ermessen, dass die Bevölkerung damit auf der gesamten Welt gebremst wird oder vielleicht sogar rückläufig wird. Und das Ganze in Verbindung mit einem gigantischen finanziellen Boom, den man damit aufbaut, also quasi eine Konjunktur, ein Konjunkturprogramm, wie alle anderen Kriege auch Konjunkturprogramme sind. Das sehen wir hier immer deutlicher.
Ja, und weitere Kostproben, ganz kurz gehen wir noch drauf ein. Christian Drostens Ratschläge an den Berliner Senat, 19.06.2020, Berliner Senat an RKI. In diesem Kontext hat Christian Drosten den Berliner Senat beraten und eine Herausnahme von Erkrankten aus dem häuslichen Umfeld für 4 Tage empfohlen. Einfach mal so, dann wird es umgesetzt. Ne?
Reine Willkür.
Oder zum Thema angedachte Herabstufung der Risikobewertung schon im Sommer 2020. Das Ganze ist erschienen am 19.06.2020. RKI intern hieß es da. Herr Bundesminister Spahn wünscht eine Stellungnahme zur Frage durch RKI. Doppelpunkt. Falls wir das Risiko in Deutschland auf moderat setzen, müssten wir da nicht auch die Maskenpflicht einbeziehen?
Naja, theoretisch schon. Aber wir müssen einfach eines sehen, dass die Akteure eben halt ein ganz klares Ziel verfolgen. Ich erinnere mich gerade an ein interessantes Telefonat. Vorletzte Woche habe ich mit einem Arzt gesprochen, der war auch Professor bei der Charité, bezüglich einer privaten Anfrage, die er mir gestellt hatte. Und ich habe dann mit ihm telefoniert. Und als ich ihn fragte, was er beruflich macht, dann sagte er, er wäre bei der Charité beschäftigt, als einer der, wichtigen Ärzte, und hat sich als erstes von Herrn Drosten distanziert. Und von dem Wahnsinn. Das fand ich übrigens auch sehr interessant. Ich möchte ganz klar sagen, dass ich mich von diesen unwissenschaftlichen Elementen O-Ton ganz klar distanziere. Und dieser Schaden, den die Charité alleine durch Herrn Drosten eingenommen hat, sagt er, ist unermesslich. Und er sagt, ein Großteil der Mitarbeiter, die senken nur verachtend den Kopf, wenn Herr Drosten durch die Gänge läuft.
Sie sollten nicht verachtend den Kopf senken, sondern sollten auf die Pauke hauen. Und mal, denn nur so geht es ja, dass auch Aufklärung. Ich weiß, dass sich das sehr leicht sagt, aber ich habe selber ja auch schon mal andere Entscheidungen getroffen und auf die Pauke gehauen. Ich weiß, dass das nicht jeder kann, das ist mir völlig klar. Aber nur das bringt massiv und kraftvoll das Licht ins Dunkel. Und das ist wirklich jetzt die Zeit der Aufklärung. Entschuldige, dass ich da manchmal so ein bisschen überschäume.
Du hast ja völlig recht, aber nicht jeder hat diese Stärke. Wir alle haben gesehen, was du damals durchgemacht hattest. Und das war ja auch nicht nur einfach so, dass du so aus vollen Kassen heraus gesagt hast, jetzt schmeiße ich mal eben mein Handtuch und dann stehe ich weiterhin gut da, weil Kohle interessiert mich nicht, habe ich genug, sondern du bist dann ja auch in schwere Gewässer gekommen dadurch und das wusstest du im Vorfelde und dafür gebührt dir natürlich der größte Respekt, aber nicht jeder hat das, die Möglichkeit und auch die Kraft, das so durchzuziehen.
Ja, aber um diese Kraft zu bekommen, kann ich euch eben aus dieser Erfahrung sagen, es hilft einfach das Gottvertrauen. Ja. Und wie findet man das Gottvertrauen? Immer wieder, sei es wiederholt, durch Kenntnis der Schöpfungsgesetze. Wenn wir erstmal erkennen, wer wirklich Gott ist und was er uns hier als Schöpfer auf dieser Erde zur Verfügung stellt. Übrigens nicht nur die Natur und all das, was dazu gehört, sondern an geistigen Geschenken, an geistigem Reichtum, den wir im Prinzip nur abzupflücken brauchen, um weiterzukommen. Dann stehen wir sowas durch und zwar ohne Blessuren. Im Gegenteil, es wird dann immer besser. Ich kann es nur empfehlen, befreit euch von diesen dunklen Fesseln. Es tut so gut. Wir haben noch einen hier. aus den RKI-Files, zum Beispiel zum vielbeschworenen Übertragungsschutz der Impfung. Da ging es ja auch um die Immunität und es gab ja dann die Herdenimmunität nicht mehr durch ein eigenes Immunsystem, sondern nur noch durch die Spritze. Lothar Wieler am 16.04.2021 ans RKI-Lagezentrum, wörtlich. Wer weiß, wie lange der Impfschutz hält? Meines Wissens sind IgA-Antikörper in den URT-Sekreten, die die Übertragung verhindern, nur circa 2 Monate vorhanden. Das heißt, dass danach die Übertragung trotz Impfung wieder zunimmt, bei weiterem Schutz gegen klinische Verläufe. Und dann schreibt er weiter, die klinischen Studien, die jetzt Viruslastverringerung und PCR-Prävalenzerniedrigung nach Impfung gesehen haben, haben die Patienten jeweils innerhalb der ersten 2 Monate nach Zweitimpfung ausgewertet. Darum ist in den Studien die Übertragungsschutzwirkung wahrscheinlich überschätzt. Das Virus ist ja weltweit weiterhin ordentlich unterwegs mit der Option zur Entstehung von Escape-Varianten. Also Infektionen wird es ja weiterhin geben. Und dann schreibt Lothar Wieler, also ich wäre froh, wenn wir da modellieren. Entweder FG33, Brockmann oder externe oder alle gemeinsam. Wir müssen hier sprachfähig sein.
Ja, wir sehen hier, wie man versucht, letztendlich immer etwas zurechtzuwursteln, dass dabei rauskommt, dass so schnell wie möglich die Umsätze der Pharma wieder angekurbelt wird. Das ist ja immer das, was hintersteht. Wenn man sagt, man ist ja doch viel früher wieder ansteckend als erwartet, bedeutet das, man muss früher wieder impfen. Und genau darum geht es. Wir sehen, es ist ein Konjunkturprogramm für die großen Konzerne. Das hängt übrigens auch mit der US-amerikanischen Dollar-Hegemonie zusammen. Das dürfen wir nicht vergessen, denn der muss gerettet werden. Hier hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Reduktion der Menschheit insgesamt durch vorzeitige Todesraten und weniger Geburten, die entstehen durch die, ich sage mal, medizinische Versorgung. Und das sind der eine Punkt. Und auf der anderen Seite natürlich gigantische Umsätze, mit denen man die Dollar-Hegemonie noch ein bisschen verlängern kann. Denn der Dollar steht im momentan großen Problem. Da würde ich jetzt am liebsten ausholen, aber das passt jetzt so nicht hierher.
Nee, wir müssen noch ein bisschen bei diesem Corona-Thema bleiben. Ich weiß, es mag vielleicht dem einen oder anderen jetzt auch langsam zum Hals raushängen, aber es nutzt nichts, ihr Lieben. Denn das ist der größte Coup in der Menschheitsgeschichte gewesen, den wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und viele, viele, viele Menschen sind betroffen. Und eventuell nicht nur die, die sich die Spritze haben geben lassen, sondern auch die, die das Virus ja auskuriert haben. Dazu gehören wir ja auch. Und es könnte eben sein, das berichtet News heute und das berichten auch einige andere, dass Corona-Entscheider schon im Februar 2020 wussten, dass das Virus vermutlich aus dem Labor stammt. Und wenn es aus dem Labor stammte, dann ist nur die Frage, ist es vorsätzlich freigesetzt worden oder irrtümlich rausgebrochen. Aber auf jeden Fall hat es dann eine verstärkte Wirkung als ein natürliches Virus. Und die RKI-Protokolle liefern auch hier offenbar Belege dafür, dass Politik und Wissenschaftler 2020 schon Bescheid wussten. Und hier wird die Frage gestellt, reagierten Corona-Entscheider deshalb mit diesen derartig drastischen Maßnahmen auf die Ausbreitung des Virus, die ja während der Corona-Krise besonders vehement als Verschwörungstheorie abgetan wurde? Wer hat sich darum ein bisschen jetzt gekümmert? Das ist der Hamburger Physiker und Universitätsprofessor Roland Wiesendanger. Der ist ja in diesem seit wenigen Tagen zugänglichen Zusatzmaterial der RKI-Protokolle auf Belege gestoßen, dass die Entscheider aus Wissenschaft und Politik extrem klare Hinweise darauf hatten, dass das SARS-CoV-2-Virus aus dem Labor entsprungen ist und eben nicht vom Tier auf den Menschen übergegangen ist. Andreas, sogar Christian Drosten hat vor Gericht zu diesem Thema gestritten gegen Wiesendanger oder Wiesendanger gegen ihn. Und was würdest du denn sagen, wenn Politik und Wissenschaft tatsächlich schon 2020 Bescheid gewusst haben und dennoch das Ganze verschleiert, verhüllt haben. Warum?
Also ich gehe davon aus, dass sie es gewusst haben. Wenn wir wissen, dass im Oktober 2019 das letzte große Corona-Manöver gelaufen ist, offiziell, wo die Medien vor allem eine wesentliche Rolle spielten, nämlich die mediale Verbreitung im Falle eines solchen Corona-Ausbruches, das war ein entscheidender Faktor. Das heißt, die Menschen klein zu bekommen, einzudampfen, in eine Panik zu bekommen, um sie dann in einen Lockdown zu bringen und in diese dramatische Situation, in der heute die Menschheit sich noch befindet. Denn nichts ist mehr so fröhlich und leicht, wie es vorher war. Es ist alles dunkel geworden. Die Freude am Leben ist bei vielen Menschen runtergegangen. Und wer nicht mit den Schöpfungsgesetzen so nah ist, wie wir das haben, dann kann man sich da übrigens auch ganz schnell wieder rausholen und man bekommt wieder Spaß am Leben, weil die Welt nämlich nicht untergeht, sondern wir befinden uns in einer bestimmten Phase, die auch schon lang angekündigt war. Dann kommt man auch in eine entsprechende Ruhe und freut sich auch schon auf die Zeit danach, auf den Übergang. Das ist die Situation. Und als die Politiker das natürlich wussten, ob da vielleicht ein Virus ausgebrochen ist, was als Kampfwaffe benutzt werden sollte. Fauci hat da ja nun offenbar auch gelogen in den USA, Dr. Fauci. Das sind ja alles die Dinge, die wir heute wissen. Aber entscheidend ist dabei, dass man hier eine Wissenschaft vorschiebt, aber letztendlich eine politisch motivierte Kriegsführung gegen die Menschen führt und das Ganze mit Mietmäulern der Wissenschaft, die sich quasi für Geld kaufen lassen und Unsinn behaupten, wieder besseres Wissen. Besseres Wissen. Ich bin gerade aufgeklärt worden, so heißt es und das stimmt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, insofern wird die Agenda-Story, die man hier erkennen kann, eigentlich irgendwann eine unumstößliche These, die jetzt letztendlich eigentlich nur noch durch ein Gericht entsprechend belegt werden kann.
Also ich werde heute noch mal ein Video einstellen. Vor einigen Wochen hatte ich ein Interview geführt mit dem Mediziner und Molekulargenetiker Dr. Michael Nehls. Der hat das indoktrinierte Gehirn geschrieben. Du hast ihn auch interviewt für unseren letzten Kongress. Und Nehls hat die Folgen beschrieben, auch für Menschen, die sich nicht die Spritze haben geben lassen, sondern Covid eben gehabt haben und auskuriert haben, durchlebt haben. Und er sagt, auch da können Schäden in Gang gesetzt worden sein. Die kann man auffangen. Wir sprechen zum Beispiel über Lithium mit Lithium-Orotat. Bitte, viele sagen ja, kolloidal. Nein, Lithium-Orotat, diesen Botenstoff, können wir gewisse Vorgänge aufhalten, bremsen und auch wieder in das Gute führen, nämlich, Andreas, was die Schrumpfung des Hippocampus angeht.
Ja, also es geht darum, dass der Hippocampus ja quasi der Zentralrechner in unserem Kopf ist. Aber da ist ja alles drin enthalten. Man braucht dafür auch spezielle Zugänge, also lauter kleine Akten, die ich gewissermaßen anlege. Das sind quasi Indexakten. Und diese Indexakten, das sind also quasi Neuronen, also Nerven. Und die müssen sich permanent erneuern und vergrößern. Deshalb nennt man das auch Indexneurogenese. Und diese Indexneurogenese wird durch die Spikung der Menschen, nämlich sowohl durch die Krankheit Corona, nämlich Covid-19 aus dem Labor, wie wir heute wissen, und verstärkt natürlich noch mit den mRNA-Spritzen, wird eben halt genau hier die Reduktion dieser Indexakten, dieser Vorsortierung der Informationen, die wir haben, wird dadurch gehemmt. Wenn also einer in eine Notlage kommt, dann muss der Körper sofort sagen, okay, ich muss mir das merken, weil der Körper nach bestimmten Mechanismen Risiken einschätzen muss. Und wenn dann keine Informationsfläche mehr da ist, wo man eine neue Akte anlegen kann über diesen Vorgang, dann ist man irgendwann in der Situation, dass man alte Vorgänge, die man hatte, alte Erinnerungen, alte Erlebnisse überschreibt, Man nutzt also quasi die alten Indizes, die noch da sind. Und das bedeutet natürlich irgendwann, dass das Vergessen immer größer wird und man immer weniger noch in der Vergangenheit sich bewegt und versucht, irgendwelche Dinge wiederzuholen, die einfach weggekommen sind, weil überschrieben wurde. Und wir werden ja momentan geflutet mit permanenten destruktiven Nachrichten und die führen uns dann in die Situation, sofern wir in Angst sind. Wenn wir nicht in Angst sind, passiert übrigens nichts. Wir zum Beispiel sehen ja auch diese Informationen jeden Tag, aber wir sehen sie komplett mit einer solchen Distanz, dass wir auf gar keinen Fall in die Angst geraten. Wir sind im Gottvertrauen, tief verbunden mit dem Boden, dem Licht ausgerichtet und haben keine Angst, sondern beschreiben einfach nur diese kuriose Welt und damit auch das jüngste Gericht, was dahinter steht. Wer aber selbst anfällig ist für die Angst, der bekommt dann Probleme und wir sehen, dass heute schon das Gehirn der Menschen über die letzten Jahre massiv in der Masse geschrumpft ist. Und das hängt eben halt damit zusammen, dass dieser Hippocampus, der Zentralrechner, nicht mehr richtig versorgt wird, weil nicht mehr genügend Akten vorangelegt wurden.
Ja. Dr. Michael Nils sagt, Lithium Orotat, das ist das, was hilft. Zum Beispiel bei Long-Covid-Symptomen, bei Post-Vac, also natürlich vor allem eben auch bei Impfschäden, bei Kindern, Tieren, überall. Er sagt, man kann es überall anwenden. Wir nehmen es auch. Es ist hier einfach in Nordamerika zu bestellen. In Deutschland ist es nicht ganz so einfach, aber es gibt doch einige Webseiten wie iHerb, also iHerb geschrieben, oder Alchemist. Wir bekommen jetzt immer mal wieder Zuschriften. Ich möchte das ungern einstellen, weil ich auch jetzt nicht unbedingt das System aufmerksam machen möchte, nicht, dass denen das dann auf einmal verboten wird. Ihr könnt es euch auch, wenn ihr einen Arzt habt, der zugänglich ist, dafür verschreiben lassen. Es ist auf jeden Fall ein Mittel, das auch eingesetzt wird, zum Beispiel bei depressiven Menschen, um die Gemüter wieder ein bisschen heller zu machen. Es ist so, wie Nils es beschreibt, wirklich für jedermann geeignet, um vorwärts zu kommen und aus dieser Sache herauszukommen. Ich möchte noch ein Thema ansprechen, Andreas, auch wenn du gerade, was ich überhaupt nicht verstehe, gegähnt hast. Wieso bist denn du müde?
Nee, ich bin gar nicht müde. Das sind doch eben halt viele Informationen. Und wenn ich sehe, was du hier auf deinem Laptop hier noch hast, alles an Themen, dann schaffen wir ja gerade nur einen Bruchteil.
Ja, es ist so, aber wie wollen wir eine gute Aufklärung hinbekommen oder möglichst gute, wenn wir nicht ausführlich darüber berichten? Wir sind ja nicht bei der Tagesschau, wo alles in 15 Minuten die ganzen Themen abgehandelt wird. Wir nehmen uns ja fast anderthalb Stunden. Also Andreas, wie soll man die nächste Meldung verstehen? Wir haben jetzt also RKI-Files, die wurden entschwärzt, die wurden veröffentlicht gegen den Willen von Herrn Lauterbach und bestimmt auch Herrn Spahn, könnte ich mir vorstellen, und natürlich dem RKI. Und jetzt hat Herr Lauterbach einen neuen Plan vorgestellt. Und das Bundeskabinett schließt sich dem an. Also das Bundeskabinett unterstützt die Idee einer Aufsplittung des Robert-Koch-Instituts. Es hat die bisherigen Pläne aus dem Bundesministerium für Gesundheit für eine neue Bundesoberbehörde trotz heftiger Kritik aus Fachkreisen unverändert verabschiedet. Also, Deutschland bekommt, und das ist der Plan, ab 1. Januar 2025, also in 5 Monaten, eine neue Bundesoberbehörde. Und das heißt, das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz BIPAM. Das ist der Wille des Bundeskabinetts. Und das Vorhaben ist damit auf dem Weg in das parlamentarische Verfahren. Die Pläne müssen jetzt noch von den Abgeordneten im Bundestag abgesegnet werden, aber dann ist das Ding auch schon durch. Das Ganze ist veröffentlicht worden beim Ärzteblatt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon woanders gesehen habe. Es ist zum einen vorgesehen, mit dem BIPAM die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu ersetzen. Also die hat dann praktisch nichts mehr zu tun. Zum anderen soll die Abteilung 2 Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring mit dem Arbeitsschwerpunkt der nicht übertragbaren Krankheiten aus dem RKI herausgelöst und ebenfalls dem BIPAM zugeschlagen werden. Damit sollen die Aufgaben des RKI im Bereich der Gesundheitsberichterstattung an das neue BIPAM übergehen. Wie würdest du das einordnen?
Naja, das ist ziemlich eindeutig. Also Robert Koch würde sich sowieso im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was für Organisationen sein Institut, das nach ihm benannt wurde, annektiert haben. Das RKI hat nun wirklich ausgesorgt. Wir denken an die Historie im Dritten Reich des RKI über Euthanasie und all diese Dinge. Das RKI ist historisch, genau wie die Leopoldina, in einer extrem dunklen Energie verhaftet. Historisch gesehen und wie wir jetzt wissen, aktuell nach wie vor mit denselben Mechanismen gesegnet. Das zeigen jetzt diese RKI-Lügen, diese RKI-Betrugsverfahren, diese Betrugsverfahren gegen Menschen, die man mit politischen Mitteln, mit Mietmäulern, mit gekauften Personen, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, dass die letztendlich dieses Spiel weitergetrieben haben. Und jetzt ist der Name RKI nach 2 Kriegen, denke ich mal, gegen die Menschen einfach verbraucht. Und jetzt bekommt das ganze Ding einfach einen anderen Namen, dass man nicht mehr googeln kann und kann sagen, guck mal, was haben die denn gemacht? Denn wenn ich RKI Drittes Reich reingebe oder Leopoldina Drittes Reich, dann werde ich sowas von fündig. Und ich denke mal, in 100 Jahren, wenn wir dann mal reingehen würden, sofern es dann noch solche Suchmaschinen gibt oder in 50 schon, dann würden wir genauso fündig werden, mit genau solchen entsetzlichen Gesichtern lesen, das, was jetzt gerade mit Corona abgelaufen ist. Das ist ja das Problem ist ja, dass die Tragweite, die Menschen in der Generation, wo es passiert, meistens überhaupt nicht merken. Weil das ist ja für sie die Normalität geworden, das Chaos. Aber im Nachhinein kommt das Entsetzen. Und ich kann euch schriftlich geben, das Entsetzen über diese Zeit, die wir mit Corona gehabt haben und die Akteure, die das Ganze gesteuert haben, die Herr Nehls als Staatsverbrechen, nicht Herr Nehls, das war Dr. Gunter Frank, als das Staatsverbrechen bezeichnet hat. Das wird kommen wie das Amen in der Kirche. Die meisten haben diesen historischen Zeitraum, den wir hier haben, überhaupt noch nicht realisiert, glaube ich.
Übrigens soll das BIPAM ebenso die Krebsregisterdaten führen. Also das heißt, die Daten zum Gesundheitszustand der Bevölkerung, zu den gesundheitlichen Auswirkungen durch Klima und Umwelt und gesundheitlichen Verhaltensweisen, auch im Blick auf Kosten des Gesundheitssystems, die werden jetzt künftig beim BIPAM erhoben und analysiert. Andreas, für mich sieht das eher auch aus wie zusätzliche Kontrollstellen mit diesem BIPAM, um wirklich den Menschen gläsern zu machen.
Das ist der finanzpolitische, mediale Komplex, der insgesamt dahinter steht, der die völlige Kontrolle des Menschen haben will, bis er endlich in der Massenmenschenhaltung irgendwann gelandet ist, der sogenannten Smart Cities. Das Problem ist ja, früher hat man ja die Leute eingesperrt und sie trommelten von innen und wollten raus. Heute gehen sie freiwillig rein und können es kaum erwarten, so schnell wie möglich eine Zelle zu ergattern, die sie dann beziehen können. Das ist genau das Ergebnis dieser irrsinnigen Manipulation.
So, und damit ihr wisst, von wem ihr ab dem 1. Januar 2025 Anweisungen bekommt, wie ihr euch zu verhalten habt, wenn es um eure Gesundheit geht, dann, wie gesagt, kommt vom BIPAM das Ganze jetzt, nicht von Herrn Lauterbach wird ja wahrscheinlich dem noch überstehen, wenn er sozusagen so ein Ding in die Taufe hebt. Aber RKI wird raus sein. Also das BIPAM soll dann die Bevölkerung verständlich über Gesundheitsrisiken, Präventionsmöglichkeiten und Maßnahmen im gesundheitlichen Krisenfall informieren. Meinst du, die sind von Bill und Melinda Gates unterstützt?
Nein, das können wir ausschließen, denn das ist ja ein Privatmann, der hat da ja nichts zu suchen. Ja, natürlich ist es letztendlich, wird es so sein. Das heißt, wir werden immer mehr unsere Eigenverantwortung aberzogen bekommen und man wird uns sagen, vermutlich so wie die Nachrichten in langsamer Sprache dann irgendwann, und jetzt, liebe Freunde, müsst ihr den Mund aufmachen und die Pille einschieben und dann einen Schluck Wasser trinken und vergesst das Atmen nicht, sonst erstickt ihr womöglich noch.
Ja, und weiter soll das BIPAM Ideen zur Verhaltens- und Verhältnisprävention einschließlich Vorsorge und Früherkennung von Krankheiten entwickeln und die Umsetzung unterstützen. Ich glaube, da kann man sich wirklich drauf freuen. Auch gehe es im BIPAM um Themen wie die gesundheitliche Chancengleichheit und mentale Gesundheit. Hä? Gesundheitliche Chancengleichheit, was ist das?
Naja, man meint denn, dass jeder in den Genuss der tatsächlichen mRNA-Spritzen kommt, also auch gespiked wird ordentlich, und dass es dann die armen Menschen sind, die natürlich zum Schluss beneidet werden, die da rumgekommen sind. Chancengleichheit heißt, dass wir uns auch wirklich alle unterwerfen dürfen und nicht nur wenige und einige frei bleiben.
Es gibt auch Gegenstimmen, die sagen, nee, das ist nicht gut mit diesem neuen Amt, das da eingerichtet werden soll. Zum Teil ist es sogar heftige Kritik, weil es wird gewertet als eine Art Aufspaltung des Robert-Koch-Instituts. Zum Beispiel bei der Expertenanhörung im Bundestag, da gab es viel Gegenwind. Und die Fachleute gehen im Kern davon aus, dass die Aufspaltung des RKI zu einer Schwächung der öffentlichen Gesundheit und des RKI führen wird. Andreas, wir haben ja gesehen, dass das RKI auch bei der Mikrobenzeit überhaupt nichts zu sagen hatte, sondern die Herren Minister aus dem Gesundheitsministerium sozusagen das Zepter geschwungen haben.
Genau so ist es. Also letztendlich bekommt das Kind nur einen anderen Namen und es wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr spezialisiert, sodass man dann die nächste Panikaktion, die man plant gegen die Bevölkerung, und die nächste Massenbehandlungen mit irgendwelchen Spike-Proteinen, dass da die Quote noch größer wird. Aber ich glaube, das wird nach hinten losgehen, weil immer mehr Menschen auch langsam die Schnauze gestrichen voll haben.
Wobei, wenn ich mir das Video von einem Gollan angucke am Wochenende, die Michelle Gollan hat ja wieder Umfragen gemacht, wenn jetzt mit der Vogelgrippe es losgeht. Also sehr aufgeweckt erschienen mir die Leute nicht.
Zum Teil, aber mehr als es vorher der Fall war. Es gab auch Kritiker. Natürlich sind das nur ganz wenige, die dabei sind. Aber ich sage, 10% Kritiker sind stärker als 90% Mitläufer.
So, nur noch zur Info, damit ihr wisst, noch ein bisschen mehr über das BIPAM, das ab 1. Januar 2025 eine Rolle spielen wird. Ihr werdet euch den Namen einprägen müssen. Es ist das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin. Hauptsitz in Köln, könnte damit zusammenhängen, dass Herr Lauterbach da wohnt. Wenn der aber weg vom Fenster ist, dann sitzen die immer noch in Köln. Sie sollen auch einen Standort in Berlin bekommen. Vorgesehen ist, dass zunächst 334 Beschäftigte der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in die Bundesoberbehörde überführt werden. Und aus dem Robert-Koch-Institut sollen 108 Beschäftigte ins BIPAM wechseln. Also kann man sich darauf vorbereiten.
Naja, man lenkt jetzt quasi ab mit den eigentlichen Aufarbeitungen, indem man lieber mit solchen Situationen sich beschäftigt, anstatt sich mit den mit der Aufklärung zu beschäftigen, wie überhaupt die vorsätzliche Situation einzuschätzen ist, die Menschen dort reinzubringen in diese dramatische Situation.
Ihr lieben, Andreas hat es gerade gesagt, wir hätten noch viel mehr Themen gehabt. Wir werden da am Mittwoch versuchen, uns ein bisschen kürzer zu fassen. Es ist uns trotzdem wichtig, dass wir die Dinge hier ausführlich behandeln können. Wir sind ab Freitag für eine ganze Woche, inklusive nächsten Freitag, im Sommerurlaub, und in Ausnahmefällen, falls es irgendwo brennt, melden wir uns natürlich dennoch. Erstmal eine gute Zeit.
So machen wir das. Wir freuen uns auf euch am Mittwoch. Ciao, ciao.